werden das anders sehen. Aber auch in der CDU und bei CDU-Wählenden gibt es viele, viele vernünftige Menschen. Und mit diesen Menschen müssen wir auch zusammenarbeiten. Ich möchte hier gar nicht mit moralischen Erwägungen kommen. Aber wenn wir breite Bündnisse gegen rechts bilden wollen, und das müssen wir tun, dann ist Gewalt der falsche Weg. Der Weg ist das Ziel und Militanz ist der falsche Weg. Wir dürfen jedoch auch nicht am Rand stehen bleiben. Jetzt ist der Punkt, wo wir nicht mehr zuschauen dürfen, auf dem Sofa liegen, Likes verteilen und davon reden, wie schlimm alles ist. Jetzt müssen wir aufstehen, hier in Thüringen, nicht weit von Buchenwald entfernt. Jetzt müssen wir im Sinne des Schwures von Buchenwald handeln. Wir werden den Kampf fortsetzen, bis der letzte Schuldige vor dem Richter des Volkes steht. Unser Motto ist die Vernichtung des Nationalsozialismus an der Wurzel. Unser Ziel ist der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit. Vielen Dank. Ja, danke. Wir hatten gestern die Gelegenheit, uns als Solidarkomitee wieder zu treffen, nachdem die Familie und die anderen Leute aus Budapest wieder zurückgekommen sind. Wir hatten 3 Stunden Treffen und uns auch nochmal ein Bild gemacht über die Lage. Und ich würde euch jetzt nochmal erklären, was das Urteil gegen Meyer eigentlich genau bedeutet und was darauf folgt. Der Richter hat Meyer zu 8 Jahren Haft verurteilt. Er hat entschieden, dass diese Haft nicht zur Bewährung ausgesetzt werden darf. Also auch wenn Meyer 2 Drittel der Haft verbüßt hat, hat Meyer keinen Anspruch darauf, die Aussetzung der Reststrafe zu beantragen. Meyer soll also, so der Richter, die vollen 8 Jahre absitzen. Und der Richter hat außerdem entschieden, dass Meyer diese Haft unter der härtesten Vollzugsstufe verbüßen muss. Es gibt dann irgendwann eben verschiedene Vollzugsstufen und Meyer hat die härteste bekommen. Das ist das, was wir hier früher noch als Zuchthaus kannten, was im Zuge von Strafvollzugsrechtsreformen in DDR und BRD Ende der 60er Jahre abgeschafft wurde. Das bedeutet also weniger Privilegien und Rechte und eben mehr Sicherheitsmaßnahmen und eine besondere Härte des Vollzugs. Meyer hat außerdem 8 Jahre Einreiseverbot für Ungarn bekommen und der Richter hat entschieden, dass Meyer und der Mitangeklagte Gabriele zusammen 72.000 Euro circa an Verfahrenskosten tragen müssen. Und hinzu kommen werden sicherlich noch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche der geschädigten Neonazis. Wie hoch das ausfällt, das muss aber dann zivilrechtlich noch geklärt werden. Der Richter hat Meyer verurteilt wegen zweifacher Mittäterschaft an gefährlichen Körperverletzungen, zweifacher Beihilfe an anderen Körperverletzungen und wegen der Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung. All das bei, ich sag mal, einer extrem dürftigen Beweislage. Keine Zeugen haben Meyer erkennen können und es gibt ein Überwachungsvideo von einer der Angriffe auf die Neonazis, wo eine Person aus großer Distanz gefilmt mit roter Mütze zu sehen ist. Diese Person soll angeblich Meyer sein. Die Person ist unbewaffnet, geht an dem Geschehen vorbei, kommt zurück, guckt sich das nochmal an und entfernt sich und ist in keinerlei Art und Weise am Geschehen beteiligt. Um es kurz zu sagen, wie eine Genossin gestern bei uns im Plenum, 8 Jahre für nichts. Nun folgt ein Berufungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen, sie fordert ein härteres Urteil. Auch die Verteidigung der drei Angeklagten ist in Berufung gegangen und fordert den Freispruch. Berufung bedeutet, anders als bei der Revision, dass nicht nur das Verfahren auf eventuelle Verfahrensfehler geprüft wird, sondern dass auch nochmal Beweise gewürdigt werden können. Das ist in Ungarn weitgehend ein schriftliches Verfahren. Es kann aber durchaus ein oder sogar zwei Verhandlungstermine in Präsenz am Gericht geben. Da werden wir euch natürlich rechtzeitig informieren, wenn es dann soweit ist. Der Anwalt von Maja hat uns eine vorsichtige Einschätzung gegeben und meinte, wenn der Richter sich beeilt, könnte dieses Verfahren bis zur Sommerpause ablaufen. Es kann aber auch gut sein, dass dieses Verfahren dann erst im Herbst abläuft. Und anschließend, am Ende des Berufungsverfahrens, ist dann dieses Urteil rechtskräftig. Und dann soll Maja zurückgestellt werden. So hat es Ungarn zumindest damals im Auslieferungsverfahren zugesagt. Und so sieht es auch das Auswärtige Amt. Wir dürfen aber nicht bis dahin warten. Denn selbst wenn Maja durch den Hungerstreik ganz leichte Verbesserungen für die eigene Situation erreicht hat, ab und zu mal eine Schach-AG, ab und zu mal Ungarischunterricht, hier und da mal einen anderen Mitgefangenen auf dem Hof sehen. So sind die Bedingungen grundsätzlich immer noch dieselben. Der Kontakt zu anderen Menschen ist extrem eingeschränkt. Maja ist weitgehend isoliert und diese Situation ist nicht akzeptabel. Wir können nicht warten, bis dieses Urteil rechtskräftig ist und die Staaten sich dann mal bequemen, Maja zurückzuüberstellen. Jeden Tag wirkt diese verfassungswidrig vorgenommene Auslieferung von Maja von vor anderthalb Jahren fort. Jeden Tag werden die Gefangenenrechte von Maja mit Füßen getreten. Jeden Tag werden Majas Bürger- und Menschenrechte auch von Maja als queerer Person missachtet. Und jeden Tag führt diese Haft, diese Isolationshaft zu weiteren seelischen und körperlichen Schäden. Und deswegen sagen wir als Soli-Komitee ganz klar, unsere Forderung ist weiterhin, Maja muss sofort nach Deutschland zurücküberstellt werden. Und das wird das Auswärtige Amt nicht ohne unser Zutun machen. Badefuhl hat sich vorsichtig zum Urteil geäußert. Dobrindt hat gesagt, er findet es ein gutes Urteil. Und wir müssen jetzt also weiter den Druck auf das Auswärtige Amt und Außenminister Badefuhl aufbauen, damit das Auswärtige Amt sich wirklich für Maja einsetzt. Wir hatten als Soli-Komitee jetzt noch nicht die Gelegenheit, detailliert über den weiteren Verlauf der Free-Maja-Kampagne uns zu beraten. Wir sind auch ganz offen für eure Ideen, für eure Vorschläge, für eure Initiativen und wir werden sicherlich in nächster Zeit auch mal zu einem offenen Treffen einladen, um mit euch gemeinsam zu schauen, was wir auf die Beine stellen können. Aber bestimmt wird es Aktionstage geben. Der 28. Juni, was ja der Jahrestag der Auslieferung ist, wird sich anbieten. Es ist bestimmt auch gut, am 8. März den feministischen Kampftag oder am 18. März den Tag der politischen Gefangenen auf Maja hinzuweisen. Und sicherlich wird es auch große Aktionen vom Auswärtigen Amt geben müssen. Ich habe mich ja mittlerweile an die Situation gewöhnt, dass seit 3 Jahren 5 Freundinnen von uns aus Jena über Monate bzw. Jahre in den Untergrund genötigt wurden, dass 5 Leute aus Jena inzwischen im Knast sitzen, aber daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Und ich muss mir immer wieder vergegenwärtigen, dass es nicht normal ist und nicht akzeptabel ist. Und so eine krasse Situation, so eine krasse staatliche Verfolgung hatten wir in Jena in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, aber auch seit der Wende nicht. Und wenn ich es richtig sehe, dann war das letzte Mal, wo so viele von uns gleichzeitig im Knast waren, 1976 nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Damals gab es eine Solidaritätsaktion in der jungen Gemeinde, die haben Unterschriften gesammelt. Die Stasi hat zig Leute festgenommen und dann 8 von ihnen für ein Dreivierteljahr in Kassberg, in Karl-Marx-Stadt im Knast gesteckt und 7 von denen dann gegen ihren Willen im Westen abgeschoben und ausgebürgert. Und das ist 50 Jahre her. Und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Solidaritätsbewegung gibt und dass wir uns immer wieder daran erinnern, das ist nicht normal, das ist inakzeptabel. Und ich bin sehr froh und wir sind auch als Soli-Komitee extrem dankbar, dass vor allem seit der Auslieferung von Maja vor anderthalb Jahren und seit sich vor einem Jahr auch 4 andere Freundinnen aus Jena den Behörden gestellt haben und in den Knast gegangen sind, dass in Jena alle paar Wochen und Monate Hunderte von Menschen zusammen auf die Straße gehen, zu Solidaritätsveranstaltungen gehen, Kundgebungen machen. Im Juni waren hier 6.000 Leute auf der Straße. wenn ihr euch erinnert an die große antifaschistische Demo. Jetzt am Mittwoch, wo das Urteil gegen Meyer gefällt wurde, waren wir 500 Leute auf der Straße. Und diese Solidarität ist verdammt wichtig, die ist für Meyer wichtig. Wie Wolfram schon meinte, Meyer hat auch nochmal am Tag nach dem Urteil beim Besuch von den Geschwistern gesagt, ohne die Menschen, die sich jeden Prozesstag in diesen scheiß Gerichtssaal gesetzt haben, hätte Meyer das nicht durchgestanden und hätte den Kampf da nicht durchgekämpft. Und auch für uns als Soli-Komitee ist es verdammt wichtig, dass zu unseren Aktionen wie zu diesen Demos Hunderte oder sogar Tausende von Menschen kommen. Und diese Solidarität, die brauchen wir und die gibt uns ganz viel Kraft. Und deswegen auch immer im Namen von unserem Komitee ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die auch extra angereist sind. Und natürlich auch an alle Leute in Jena, die wir jetzt schon seit 3 Jahren diese Situation zusammen durchstehen. Danke.
Es lohnt zu hoffen. Und ich fühle dort Sicherheit, wo ich euch und wo ich an eurer Seite stehe. Dort, wo es notwendig wird, dort, wo kein Zögern bleibt. Und ich weiß, dort ist ein Ort, prachtvoll und lebhaft wie eine wilde Blumenwiese. Da ist ein Ort jenseits der Verliese und weit weg von all der Gewalt, an dem du und ich Mensch sein dürfen unter Menschen.
Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Das ist okay.
Budapest! Budapest! Wieder mit der Nazi-Pest!
An dem du und ich Mensch sein dürfen unter Menschen. Das waren Worte aus Meyers Rede zum Prozessende am 4. Februar. Durch die Berufung wird das Verfahren aber noch etwas dauern. Mehr Infos findet ihr unter basknews, basc.news. Und ich habe noch 2 Lieder rausgesucht über Meyer. Das eine ist noch von der Demo. Das habe ich da einfach mitgeschnitten, aber ich hab's nicht nochmal in der Vollversion gefunden. Deswegen ist das nur ein kleiner Einblick. Und dann habe ich noch ein anderes Lied gefunden, das heißt Hashtag Free Meyer und das hören wir uns dann komplett an. Free Meyer Lied Libero habe ich es damals genannt.
La testa che resta, desta, sceglie protesta, si manifesta, contesta questa politica che mai ci aspetta. E oramai è l'inferno, ostaggio di un autoritario governo, questa è l'Europa di cui si vantavano questi valori del mondo moderno. Non vogliamo l'estradizione, noi vogliamo la soluzione, attuazione delle vostre sacre regole.
Libero mai Gino Clara, libero Emmy, Luca Zeri, libero Paolo.
Nicht verschnaufen, gefordert in der Kleinzelle, muss raus auf die Schnelle. Keine Freiheit, können wir nehmen an, das alles dauert schon viel zu lang. Deutschland sagt, Foltern nein. Deutschland macht, Foltern ja. Von Meyer an Ungarn möglich, diese Politik ist tödlich. Menschen begraben, wir hören dein Klagen, Meyer. Was Orban macht, ist mehr als brutal, was EU unterstützt, ist recht radikal. Können Sie es wagen? Müssen Orban verklagen? Müssen agieren, bevor Meyer die Stimme verliert? Das darf nicht passieren. Werden uns solidarisieren. Holt Meyer zurück. Wir brauchen das Glück. Drückt
Kulturfragmente, Überreste und Relikte aus dem Kulturquartier. Wir hören uns gleich Folge 7 an. Da geht es um ein Programmblatt von 1999, Eine Nacht im Februar. Na, das ist ja passend, wir haben ja Februar. Eingeladen für diese Kulturfragmente-Rubrik ist immer Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus. Hören wir mal rein.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft, Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
So, Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus ist hier. Es geht um die Kulturfragmente. Das heißt Fundstücke, die überreicht werden, die gefunden werden, und jetzt hast du dir hier so ein quadratisches, gefaltetes Ding in der Hand. Das sieht sehr, sehr dreckig aus. Das ist wahrscheinlich vor kurzem erst aufgetaucht vielleicht, oder?
Genau, das ist jetzt erst im November aufgetaucht, als die kleine Bühne zurückgebaut wurde im ersten OG vom Villa-Teil, vom Schauspielhaus, wo halt damals das Puppentheater und das Kindertheater gegründet wurde. Und wir haben jetzt hier einen Flyer von 1999, Eine Nacht im Februar von Stefan Goethe. Und das Besondere an dem Flyer ist nicht nur das Format, also so ein quadratisches Format, wahrscheinlich 15x15, sondern es ist so ein Aufhalt-Flyer, wie so ein Stern, aus dem dann der Inhalt erwachst, und es ist dann, wie ihr dann auch später sehen werdet, so gehalten, dass es eigentlich ein Grundformat A4 ist, wo die Ecken eingefaltet werden, alles zweifarbig in so einem schönen, fast schon Yves Klein Blau, jedenfalls auf der Innenseite, wo halt nicht der Staub so doll gewirkt hat. Da sieht man halt noch so ein bisschen besser, wie der Blauton im Original war. Auf dem anderen sieht man halt mehr den Staub, und der ist halt auch sehr doll. Und hier ist eine ganz kurze Beschreibung, wie viele Bestandteile es hat. Es hat halt 4 Bestandteile, und ich würde einfach mal den ersten vorlesen. Jetzt ist eine Nacht im Februar. Und der Junge denkt, warum müssen alle immer sagen, ich bin der Beste, mein Bild ist am schönsten, ich bin der Stärkste. Zweitens, warum sagt man nicht lieber, was für schöne Bilder wir hier in der Klasse zusammen machen. Es ist doch egal, wie die Bilder aussehen. Hauptsache, wir tun ihr, alle tun ihr Bestes. Drittens, und dass man das mag, was die anderen zeichnen. Dass man sich gegenseitig aufmuntert, sodass man merkt, man gehört zusammen. Stellt euch vor, wie das wäre. Also das sind sozusagen Thesen, die in dem schon in der Ankündigung und der Programmbegleitung, die ja am Ende nicht so aufwendig ist wie viele andere, die wir vorstellen, anklingen. In der Mitte dann ganz zentral nochmal der Titel mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, Und es ist eine Inszenierung von Roland Heitz, Ausstattung Angelika Baumgart-Wolf und Musik Joachim Böse. Und am 2. Februar 1999 wurde es uraufgeführt, dauerte 90 Minuten. Und es war ein Kinder- und Jugendtheaterstück, was also wahrscheinlich in der Spielzeit vor diesem Spielplan oder auch in der gleichen Spielzeit, aber dann im Februar 99 lief.
Und der Inhalt geht ja wahrscheinlich so ein bisschen gemeinschaftliches Handeln in einer vermutlich Schulklasse, was ja auch zitiert wird, dass man also nicht gegenseitig aufeinander rumhackt, sondern eher versucht, an einem Strang zu ziehen. Das ist, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist das wahrscheinlich durch alle Schülergenerationen und ein Thema, das immer wieder mal aufs Tapet gehört.
Und in diesen faltigen Dreiecken sind halt so Stills aus verschiedenen Posen, die der Hauptdarsteller einnimmt, abgedruckt, die halt so ein bisschen auch so eine Mischung aus Clowneska, Maskerade für mich jedenfalls erzeugt und dann ist eins, aber dann halt auch ein Affenkostüm. Also es bleibt spannend eigentlich herauszufinden, was vielleicht dann doch im Stück, im Dialog mit verschiedenen Protagonisten, weil es nicht beschrieben ist, dann doch umgesetzt wurde.
Genau, also es sind so futuristische Kostüme
auf jeden Fall.
Verfremdet auf alle Fälle so. Da kann man ja ganz gut dann so Charakter rausarbeiten, wenn man die, sagen wir mit Kostümen einfach so ein bisschen von der gelebten Realität abheben kann. Da können die ja ganz andere Sachen sagen dann eigentlich und glaubhaft rüberbringen vielleicht. Ja,
ziemlich spannend. Aber wir haben halt nur noch den Flyer und der macht schon Lust auf mehr,
genau,
würde ich sagen.
Ja.
Das war wieder eines der Überreste aus dem Kulturquartier. Bevor Asmus und ich gleich über Vegansexualität reden, hören wir uns noch ein Lied an von Tors. Das ist eine kleine Band aus Devon in England mit dem Titel Garden on the Kitchen Floor.
I still remember the day that we picked up the keys. We got lost on the way in your old 93. Didn't ask for the world, just a corner to sleep. Making lullabies from the sound of the street. We had a bar by the fridge we could reach from the bed. And a fire escape for our Marlboro Reds. Yeah, we get what we give and we took what we get. We didn't know that's as good as it gets. Way back when we had what we needed but never believed ourselves. When we said we got one bed, four walls, we're late on the rent. Three jobs between us, no money to spend. I stole your flowers from the house next door just to make us a garden on the kitchen floor. I know 10 down the line we'll be looking back, missing what we never even knew we had. A couple flowers on the kitchen floor. We had everything we needed and more. We used to dream of the days when the money would flow. Buy a house so big we'd get lost at the door. We were dreamers, didn't know it would leave us. Way back then, we had what we needed but never believed ourselves. When we said we got one bed, four walls, we're late on the rent. Three jobs between us, no money to spend. I stole your flowers from the house next door just to make us a garden on the kitchen floor. I know 10 down the line we'll be looking back, missing what we never even knew. Stop for a moment and finally notice, oh, what a life do we live. We got one bed and four walls, we're laid on the red. Three jobs between us, no money to spend. I stole your flowers from the house next door just to make us a garden on the kitchen floor. I needed more on the kitchen floor.
Mit diesem fast Liebeslied, nein, eigentlich war es schon ein Liebeslied, geht es jetzt um eine Sache, die in unser Redaktionsmailfach reingeflattert ist, und zwar eine Pressemitteilung zum Thema Vegansexualität, bei der 2100 vegan lebende Personen befragt wurden und kam dann raus, zwischen 14% und 27% davon schätzen Veganismus als sexuelle Anziehungskomponente ein. Asmus, was hältst du denn davon?
Also ich habe mir ja auch das Ganze durchgelesen und ich fand es so ein bisschen schwierig, da so eine generelle Aussage zu machen, vor allem wenn man dann sagt, so, wir haben so einen Prozentbereich zwischen 14 und 27, dann ist ja wirklich, wenn man das Niedrigste annimmt, 14%, dann ist das ja jetzt wirklich nicht eine Aussage über alle, vor allem mit so einer doch schon eher geringen Teilnehmerzahl von gerade mal 2100. Also ich finde es, ja, ich kann es mir eher so herleiten, dass es jetzt nicht eine feststehende Präferenz ist, die Menschen einfach haben, sondern dass es aufgrund von auch teilweise politischer Überzeugung, Grundüberzeugung ist. Wenn ich überzeugt Veganer bin, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine Allergie gegen tierische Produkte habe, sondern das wirklich aus Überzeugung tue, dann ist natürlich auch in der Partnerwahl irgendwo auch wichtig, dass mein Gegenüber ähnliche Einstellungen hat wie ich und nicht sagt, so, ist mir komplett egal, sondern dass das auch schon wirklich so eine Teil meiner eigentlichen Persönlichkeit ist und meiner eigenen politischen Grundüberzeugung, da kann ich mir eher vorstellen, dass das eine Präferenz ist und nicht, wie es dann genannt ist, eine Sexualität, weil Sexualität kann ich mir ja nicht aussuchen. Damit kann man jetzt diskutieren, wie weit das beeinflusst ist durch die Umwelt, wie sehr das angeboren ist, aber das, so wie ich das jetzt da verstanden habe, ist der Begriff vegane Sexualität ist, würde ich eher sagen, das ist eine starke Präferenz von Menschen, die aus Überzeugung vegan leben, für Partner, die ebenfalls vegan oder mindestens vegetarisch leben.
Genau, also die These der Studie ist praktisch, Veganismus nicht nur als ethische Überzeugung, sondern auch als Faktor für sexuelle Anziehung. Und da wurden unter anderem auch gefragt, was in Fantasie- und Verhaltensebene untersucht wird, also wie man sich einen potenziellen PartnerIn vorstellt und ob dann in dieser Fantasieebene das Thema Veganismus eine Rolle spielt.
Und es gibt ja viele Menschen, die jetzt nicht nur aufgrund von, ja, wir müssen vegan leben, damit wir als Menschheit überleben können, sondern auch die davon überzeugt sind, dass A, Tiere aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen darunter leiden. Das gibt es ja auch Leute, die sind davon überzeugt, die aufgrund des Leidens der Tiere sagen, ich nehme keine tierischen Produkte zu mir. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, diesen Tieren als Lebewesen kommt ja schon eine Form von eigentlich Rechten zu. Und wenn ich die für meinen Genuss nicht nur töte, sondern auch halte, verstoße ich quasi gegen deren Rechte, habe ich ja so ein bisschen auch eine politische Grundüberzeugung. Mhm. Und das wirkt sich auch auf mein alltägliches Handeln auf, wie ich mit anderen Menschen umgehe, dass Menschen, die wir sprechen ja immer an großen tendenziellen Grundaussagen, dass Menschen, die diese Überzeugung haben, wahrscheinlich auch anders mit Menschen umgehen, dass eher so ein, ich will es jetzt nicht nennen, so ein Mindfulness, so diesen großen Trend, dass sie eher so ein auf andere Rücksicht nehmen, dass es sich auch auf die persönliche Beziehung nicht nur zur Umwelt, zu Tieren auswirkt, sondern auch noch eine Auswirkung darauf hat, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Das ist das vor allem auch in meinem Beziehungsleben, dass ich eher mit solchen Menschen auch dann zu tun haben will, vor allem in einer engen romantischen und erotischen Beziehung, die auch dieses gegenüber respektieren und auf die anderen Wünsche eingehen, dass die das auch genauso in diesen engen persönlichen Beziehungen haben wollen, dass ich mir das eher erklären könnte, als dass das so ein unveränderbares Ding ist.
Eher Präferenz als Sexualität. Also wenn man das jetzt auf eine andere Ebene holen würde, zum Beispiel, ich rauche nicht und ich glaube, ich würde auch eher ungern jemanden daten, der raucht, weil ich das einfach unangenehm finde. Vielleicht ist das dann für Vegan-Sexuelle in dieser Studie eigentlich das Ähnliche.
Das ist auch wieder die Frage, da könnte man jetzt ganz grundlegend fragen, wenn man jetzt nur die quasi das Körperliche, also du siehst nur jemanden, weißt aber nicht, ist der vegan oder raucht der, dann wirst du wahrscheinlich auch Veganer haben, die sich von nicht veganen Menschen, lebenden Menschen auf dieser physischen Ebene angezogen fühlen. Es sei denn, die haben jetzt, sind jetzt pansexuell und sind jetzt nicht primär vom Körperlichen angezogen, sondern auch primär von der Persönlichkeit. Mhm. Das wird es natürlich auch geben, aber dann wird ja die prozentuale Menge jetzt nicht mehr 14-27% sein, sondern noch geringer. Und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eher eine interpersonale, in der Beziehung vorherrschende Beziehungsdynamik ist und nicht ein Ding, was mich auch schon, bevor ich das weiß, muss ich erstmal wissen, lebt der vegan, lebt der nicht vegan, lebt der vegetarisch, bevor ich den auf einer körperlichen Ebene anziehend finde. Mhm. Das ist natürlich, wenn du jetzt beim Thema Rauchen bist, wenn du so eine Parallele aufmachen willst, dann natürlich hat das dann auch körperlichen Einfluss. Beim Rauchen riecht man das, wenn der Gegenüber geraucht hat. Das kriegt man nicht weg, es sei denn, du hast sehr viel Deo und hast danach Kaugummi ohne Ende oder Mundspülung genommen. Aber ich würde mit dem, was die Studie mir dann anbieten will als Erklärung, jetzt nicht so wirklich hundertprozentig mitgehen. Ich würde sagen, Präferenz definitiv, da würde ich mitgehen, aber das eine Sexualität zu nennen, es klingt natürlich lustig, hat mich auch, als ich das erste Mal die...
Das war so ein Auffanger, ne?
Also es hat schon erstmal den, die schöne Schlagzeile hat mich erstmal dazu gebracht, mir die E-Mail durchzulesen, ist auch eine recht lange E-Mail, aber danach ist jetzt nicht wirklich für mich was inhaltlich hängen geblieben.
Nee, also grundsätzlich wurden da auch eher so generelle Zufriedenheit in Beziehungen untersucht. Also ich habe mir das mal so notiert, vegan und vegan ist gleich sehr zufrieden, vegan und Fleisch eher unzufrieden, vegan und vegetarisch so mittel. Das war so die Krux daraus. Und das Ziel war auch, empirisch zu erfassen, wie verbreitet, wie die Studie es nennt, vegan sexuelle Präferenz ist und wie sie sich auf Beziehungen ausübt. Und da kann ich schon verstehen, wenn man halt vegan ist, dass man dann auch lieber mit einem anderen Menschen zusammen sein möchte, der auch vegan ist.
Das macht natürlich um einiges einfacher die Organisation im Alltag. Musst jetzt nicht ständig, was, wenn du zum Beispiel zusammen isst, musst du nicht ständig gucken, der eine hat die vegane Option, der andere hat die nicht vegane Option. Oder man kann ja auch als Nicht-Veganer ein veganes Essen mitessen, aber das macht ja auch schon allein den Alltag um einiges einfacher. Mhm. Diese ganze Organisation ist natürlich schon einfacher, wenn jeder vom anderen weiß, ich muss jetzt nicht extra für mich das kaufen, aber muss für meinen Partner jetzt noch die vegane Option mitkaufen. Das macht es wahrscheinlich schon beim Einkaufen um einiges einfacher.
Mhm. Aber grundsätzlich interessant, dass sowas untersucht wird. Ich muss aber noch darauf hinweisen, dass diese Studie von einer Dating-Plattform eingeleitet wurde, von einer, ich nenne es mal, wertebasierten Dating-Plattform namens Gleichklang. Auch wenn die meisten Befragten nicht über diese Seite, also diese 2100 vegan lebenden Personen, nicht über die Seite rekrutiert wurden.
Und ja, ich finde es auch, ich meine, ich habe mir die Seite auch mal angeschaut, die Vermittlung von Paaren oder von Partnern, die ein ähnliches oder sehr gleiches Weltbild haben, und ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich das ist, weil ich finde, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der genau das gleich ist wie ich, das ist auch irgendwann ein bisschen langweilig. Weil so ein interessanter Austausch zwischen Menschen passiert ja eher dann, wenn verschiedene Perspektiven aufeinander, das natürlich jetzt nicht so weit auseinandergehen, dass man sich überhaupt nicht mehr auf irgendwas einigen kann, aber so eine gewisse Reibung in jeder Form von Beziehung macht das Ganze eigentlich erst spannender, wenn eigentlich wir uns beide in einer Diskussion befinden und wir beide sagen bei jedem, ja, finde ich auch genauso, finde ich genau, das wird ja auch auf Dauer irgendwie ein bisschen langweilig. Und du suchst ja auch jetzt fern von der romantischen Beziehung eher so in die freundschaftliche Beziehung mit rein. Du suchst ja auch nicht Freunde aus, die zu hundertprozentig das gleiche, die gleiche Musik wie du hören, dieselben Bücher lesen wie du oder dieselben Sachen wie du interessant finden, sondern so ein bisschen Austausch zwischen Leuten mit verschiedenen Standpunkten finde ich eigentlich immer interessanter als, ja, wir denken das Gleiche, wir wollen das Gleiche, wir finden das Gleiche toll. Mhm. So ein bisschen.
Naja, so viel dazu. Vegane Sexualität.
Ist auf jeden Fall ein Thema, was man vielleicht mal ein bisschen näher untersuchen kann, aber ich würde es nicht unter dem Label Vegan Sexualität tun.
Ich auch nicht, eher Vegan Präferenz vielleicht.
Ja, es lenkt das Ganze ein bisschen in eine falsche Denkart für den Zuhörer.
Genau. Hören wir jetzt noch ein etwas anderes Liebeslied. Es ist letzte Woche zum Valentinstag erschienen von den Toten Crackhuren im Kofferraum. Kein Täubchen, nein, kein Freund, ein Täubchen will ich.
Wenn Liebe immer weh tut, dann will ich sie nicht. Ich will lieber ein Haustier, einen süßen Hundi oder Fisch. Oder ein kleines Kätzchen oder eine Maus. Hätte ich gern bei mir zu Hause, doch am allerliebsten hätte ich eine Taube.
Seit letzter Woche läuft in Berlin die Berlinale und für uns dabei ist Patrick aus dem Filmmagazin. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin.
Einen wunderschönen guten Morgen auch nach Erfurt.
Da fangen wir erstmal traditionell mit dem Eröffnungsfilm der Berlinale an. Dieses Mal ist es No Good Man, spielt in Afghanistan. Du hast ja den angeschaut. Wie würdest du denn mal kurz die Story zusammenfassen?
Eine alleinerziehende Mutter, die sich gerade von ihrem Mann trennt, also das noch in der Trennungsphase ist, arbeitet bei einem Sender. Und allein diese Trennung sorgt schon dafür, dass sie so eine Besonderheit, natürlich in Kabul spielt er, einen, sondern auch noch in dieser Welt des Fernsehens quasi. Und sie lernt da jemanden auch kennen und das bahnet auch an, aber gleichzeitig übernimmt der Spiel 2021, ziehen ja die Amerikaner ab und in der Taliban kommt ja dann wieder an die Macht. Und diese zwei verschiedenen Genres, sage ich mal, nämlich die Rom-Com und das Arthouse-Drama aus Kabul, die treffen hier aufeinander.
Überzeugt denn diese Mischung aus Arthouse-Drama und Komödie? Beeinflussen die sich vom Plot her oder ist es eher so nebeneinander?
Das ist eine schöne Frage. Also die Balance stimmt auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir hätte es ruhig noch ein bisschen Fairy-Tale-artiger, also auch noch ein bisschen romantischer sein können, obwohl es das schon war. Und das hat sich meiner Meinung nach, konträre Genre, wenn man sie halt irgendwie nimmt oder so, können absolut beflügelnd sein, nämlich indem so eine Art Reibung entsteht, indem man den Kontrast hat. Ich meine, wie ist es, wenn wir beide jetzt zusammen irgendwie unser erstes Date haben und gleichzeitig im Hintergrund jemanden ein Maschinengewehr abfeuern? erneuert. Also dann ist die Frage, welche Beobachtung haben wir jetzt da? Jetzt die, dass wir beide jetzt irgendwie da zusammensitzen oder dass im Hintergrund das Maschinengewehr abgefeuert wird. Aber genau dieses Parallelleben ist ja nun mal auch geprägt von Ländern, in denen, sage ich mal, Militär oder paramilitärische Personen an der Macht sind, man in so einer Gefahr lebt, dass ständig auch etwas passiert. Da finde ich das gar nicht so schlimm, sozusagen den Alltag so ein bisschen auch reinkommen zu lassen, weil auch in diesen Ländern gibt es ja weiterhin irgendwie Liebe und Zuneigung.
Spielt dann der Plot des Films und des Fernsehens, spielt der Film dann auch mit Perspektiven, so Kameraperspektiven aus dem Film und Fernsehen, oder ist das eher das Setting für den Plot?
Die Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Aber du meinst quasi, ob dieses Setting nur für den Plot gedacht ist oder eher ein Stilmittel?
Genau, ob die auch einen inhaltlichen Einfluss darauf hat, wie der Film dargestellt wird und nicht nur ein einfaches Setting ist.
Ach so, ja, naja, also was das Schöne immer ist, solche Filme spielen immer viel draußen und das heißt, man hat schon allein das Stadtdesign, das atmet und das ist eigentlich auch so, das kann man eigentlich auch pauschal so auf die Berlinale sagen, diese ganzen Filmemacher und Filmemacherinnen, die drehen natürlich da auch, wo sie sich auskennen und wo die Stadt atmet, wo man förmlich die Stadt auch riecht und vielleicht man sogar die Lautstärke auch schon fast sehen kann, weil so viel los ist, das ist ja auch einfach gegeben. Kabul ist toll gezeichnet, alleine wenn die immer in die unterschiedlichen Gebiete Faden und so, da hat man schon einen tollen Einblick darin. Aber wie schon gesagt, dass die Hauptfigur, diese weibliche Hauptfigur, die sich quasi, also es heißt ja auch No Good Man, also man muss das Ganze auch mal so sehen, in diesem Film sucht man vergeblich den neuen, den guten Mann, den sucht man ja heutzutage insgesamt, ne? Also das ist ja schon schwierig und der Film setzt sich dies Jahr, und das kann man vielleicht auch so als Deckmantel oben aufsetzen, ich mag das sehr, das ist ein sehr Female Empowerment Festival, das heißt, man hat, für das ich immer ganz gut finde, wenn man schon überzeugend auf eine Richtung geht, dass man Female Empowerment oder ähnliches zeigen möchte, macht das Festival gerade sehr stark, weil es quasi wirklich den Fokus ganz stark darauf richtet. Und hier haben wir so eine klassische Geschichte, die eigentlich schon tausendmal erzählt wurde. Also eine Frau, die sich scheiden lässt und in der Kultur nicht klarkommt. Das hast du hier auf der Berlinale schon öfter. Aber dass es diese Genre-Mix ist, das ist die Besonderheit gewesen. Und da muss ich sagen, für einen Eröffnungsfilm, weil so ein Eröffnungsfilm gibt ja auch das Festival wieder. Also so, wo geht's denn jetzt hin? Sind wir jetzt hier im Hollywood-Bereich oder sind wir jetzt hier im absolut kontroversen französischen Film. Dieser Film setzt sich so ein bisschen dazwischen, aber dadurch, dass Reibung entsteht, war es ein gelungener Eröffnungsfilm.
Wenn wir gerade von starken weiblichen Hauptdarstellern reden, darf man ja auch den großen deutschen Film, der jetzt angelaufen auf der Berlinale, nicht vergessen, und zwar Rose mit, du kannst am besten beschreiben, mit Frau Hüller in der Hauptrolle, wo sie eigentlich einen Mann spielt, aber eigentlich eine Frau ist. Kannst du uns so kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Es spielt ja im 17. Jahrhundert im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges, aber ich lasse dich mal lieber den Plot zusammenfassen.
Das war der Plot. Also, man muss es wirklich so sagen, wir befinden uns im 17. Jahrhundert, kleiner Ort, natürlich, und plötzlich kommt ein Mann, gespielt aber von Sandra Hüller, und die sagen, Alter, die ganze Zeit sagen wir schon, ja, Moment mal, das ist doch eine Frau. Und das wird dann auch schnell aufgelöst, dass sie quasi, also auch diese Geschichte hat man auch anders hier schon in der Berlinale, ist mit der Heimatlose, also so im Grunde genommen stellt sich heraus, dass die von Sandra Hüller gespielte Frau im Dreißigjährigen Krieg war und quasi jetzt versucht anzukommen. Das wird doch in den ersten 10 Minuten des Films erklärt, was auch nicht schlimm ist, weil natürlich wird da so ein bisschen das Suspense rausgenommen, nämlich dass man sagen kann, oh, ist sie es oder ist sie es nicht. Aber sie sagte selber auch, Sandra Hüller, ich war noch in der Pressekonferenz, dass sie eine Frau spielt, die einen Mann spielt. Und das ist auch diese Rolle, aber es zeigt sich da natürlich, und das macht der Film auch ganz subtil. Erstmal hat man ja mit Sandra Hüller natürlich die Grande Dame des großen Films, also neben Nina Hoss, würde ich sagen, in Deutschland, und das ist mittlerweile auch geworden, die diesen Film natürlich trägt, natürlich auch eine gespielte Maskulinität auch gibt, aber natürlich der Rahmen das Besondere ist. Und das ist natürlich so, dass man die ganze Zeit auch in Angst lebt, dass sie quasi erwischt wird, und man da auch so in dem Film mitgleitet und man sozusagen aber auch sieht, wie schwer es eigentlich war, den Ackerbau und Ähnliches da irgendwie zu lernen. Aber das ist wirklich eher subtil im Hintergrund. Es geht wirklich darum, eine weibliche Figur in einer Männerwelt zu zeigen.
Und ist der zentrale Konflikt im Film wirklich die quasi gelebte Männlichkeit einer eigentlich als Frau geborenen Person, oder worum, was ist eigentlich der zentrale Konflikt im Film?
Das natürlich, du bist jetzt schon im 21. Jahrhundert, finde ich natürlich toll. Aber solche Fragen werden natürlich jetzt hier nicht gestellt, ob sie jetzt, also wie sie sich zum Beispiel identifiziert. Und deswegen hat Sandra Hüller das auch danach gestellt, weil jemand das in der Pressekonferenz auch gefragt hat. Sie spielt wirklich eindeutig eine Frau, die eine männliche, und das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlt oder ihre Sexualität noch nicht entdeckt hat oder sie schon entdeckt hat und sie nicht dem heteronormativen Gefühl bzw. Situation damals entspricht. Es ist schon so, dass sie als Frau einfach überleben will. Also das hat gar keine größeren, tieferen Identifikationsfragen, sondern einfach, ja, ich komme halt aus dem Krieg, ich bin deformiert, was soll ich tun? Und ich habe halt eine Möglichkeit quasi, weil die sind ja aus dem Krieg gekommen und das kennt man ja auch, das ist ja jetzt nicht so, dass zu Hause die Paraden warten, wie in amerikanischen Filmen. Meistens arbeitet man ja erstmal dran, irgendwie seine Traumata zu bewältigen. Das ist ja eher die Nachbearbeitung und deswegen versteht man diese Motivation, ist reines Überleben.
Wie reagieren denn die Dorfältesten oder die Dorfmänner eigentlich darauf? Kommt das irgendwann raus, dass sie gar nicht als Mann geboren wurde, oder ist das, bleibt das bis zum Schluss für die quasi spielenden Personen ungeklärt?
Das lasse ich mal offen, diese Frage, weil ich finde, die ist auch Teil des Plots oder beziehungsweise Teil auch der Spannung, die uns gezeigt wird. Ich muss ehrlich sagen, und das ärgert mich so ein bisschen, ich meine, klar, wir sind auf der Berlinale und Düsternis und Apokalypse und das Ende der Welt, also nicht mit großem Budget, aber schon irgendwie auch düstere Enden. Und ich finde das auch gar nicht schlecht, aber das ist einer der wenigen Filme, wo ein Happy End hätte drin sein können. Und das habe ich nicht verstanden. Und das wurde auch auf der Pressekonferenz lustigerweise gefragt. Und das, was du jetzt so gerade meinst, in dieser, sagen wir mal, in einer idealen Vorstellung, heutzutage würde diese Frage ja gar nicht aufstehen. Da kommt eine Frau an und sagt, ja, ich würde gerne das Feld bestellen, ja, kein Problem. Da ist man mittlerweile natürlich schon wesentlich schneller, aber in dem Film, muss man sagen, ist es so, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass die Negativität, die jetzt so aufkommt, dass die irgendwie mir das Denken wegnimmt. Also ich habe so, das Ende kommt oder da sagen wir mal der letzte Akt und der ist dann so typisch. Und das hat mich geärgert, weil man vorher einen schönen Aufbau eigentlich hatte, der viel positiver hätte das Ende gehen können. Und auch hier hätten wir, warum nicht mal einen Lichtblick uns auch im 17. Jahrhundert zeigen? Weil dass wir wissen, dass das nicht so gern gesehen war und wenn es rauskommen könnte, dass das auch gefährlich für die Hauptdarstellerin und das ist nicht betrifft dann am Ende sogar nicht nur sie, auch hier bin ich lieber vorsichtig noch. Und das ärgert mich so ein bisschen, weil diese Negativität am Ende passt zwar zum Festival, aber zum Film hätte, um ihn vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu geben und raus aus dieser Düsternis zu kommen. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, das Setting war jetzt nicht hellleuchtend, bunt, warme Farben etc. Man stellt sich das ja grau und grau vor und so ist es auch, also ist ja auch schwarz-weiß. Aber das ist so eine Sache, das hat mich ein bisschen geärgert. Hier hätte man mehr Mut beweisen sollen, aber der Regisseur meinte, er war damals in einer sehr depressiven Phase, als er das geschrieben hat, nach der Pandemie. War klar, dass es ein negatives Ende dann wird.
Dann gehen wir mal zu einem Film in Schwarz-Weiß, zu einem Film, der noch in Farbe gedreht wurde. Jon Lapsi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist finnischer Film, deswegen, mein Finnisch ist nicht so ganz so gut, hat aber auch einen englischen Namen, Nightborn. Du hast ihn beschrieben als coolen Genrefilm. Kannst du uns so ein bisschen die Story hinter diesem Genrefilm erklären?
Also erstmal hier schon allein die Geschichte mutet ja an, dass es ein Horrorfilm ist. Ein Pärchen, das frisch verheiratet ist, beziehungsweise neu sich ein Nest bauen möchte, fahren zu Saga, heißt unsere Hauptdarstellerin, deswegen auch finnischer Film. Und sie ist verheiratet mit Rupert Grint, britischer Darsteller. Und die zwei fahren halt in die, ich weiß gar nicht, wie man das in Finnland nennt, Taiga, Tundra. Auf jeden Fall sind sie da mitten im Wald und wie das immer so ist, das Kind kommt und irgendwie so, also natürlich ist es für eine Frau immer schwierig, sich natürlich anzupassen, das Kind neu aufzunehmen, sich darum zu kümmern, natürlich auch für da zu sein. Aber hier kommt irgendwie raus, dass egal was man tut, dass das irgendwie nicht hilft. Irgendwas stimmt hier nicht. Und nach fängt die Frau sozusagen, unsere Hauptdarstellerin, die Saga, an, mit dem Kind auch Zeit zu verbringen und versucht es zu verstehen. Und hier ist eigentlich der große Überhang. Und das wird bei Genrefilmen ja immer gerne vergessen, wenn man denkt, oh, Grusel, Grusel, Grusel. Ja, nee, da steckt auch was dahinter. Nämlich, dass dahinter in diesem Film ist natürlich viel Unsicherheit der Frau und die Frage auch, wie weit gebe ich mich auf als Elternteil oder in dem Fall als weiblicher Elternteil und wie weit gehe ich, um sozusagen den Wünschen und Bedarfen meines Kindes zu entsprechen. Und das finde ich ganz charmant gelöst und sowas findet normalerweise keine Beobachtung auf dem Festival.
Spielt dann diese isolierte Rolle der beiden in diesem abgelegenen finnischen Tundra oder Taiga jetzt egal wie man das nennt, spielt das in den Plot mit rein oder ist das, ist einfach unwichtig, einfach nur damit die beiden alleine irgendwo klarkommen müssen? Ist das so ein Plotpunkt, der mit drin spielt?
Immer. Also die Räume spielen in jedem Film immer eine Rolle. Und wenn man und wenn es in einem Wald spielt oder ob es in einem Hochhaus spielt, das ist erstmal egal. Bei uns beiden oder bei den Menschen, die jetzt schon hören, oh, alleine im Wald, wird sofort eine Urangst in uns hervorgerufen. Deswegen ist es ja auch dann ein Genrefilm, weil wir dann eigentlich im Grunde genommen sagen, okay, Dunkelheit, keine nichts Schützendes, gefährliche Äste etc., das sind ja alles Ängste. Und diese Ängste werden eher so drumherum gestellt. Und der Wald wird hier uns präsentiert. Das ist ganz charmant gemacht. In einem Horrorfilm würde man sagen, ist aber ganz schön einfach gemacht, aber wir sind ja hier auf dem Festival. Das so gefragt, warum steht denn der ganze Müll so im Garten drum? Ja, das ist zwar metallisch und irgendwie brauchen wir das. Und so wird die ganze Zeit uns subtil das auch mitgeteilt, oh, wir müssen uns hier vielleicht auch schützen. Deswegen ist es, was das Setting betrifft, was auch die Figurenaufstellung betrifft, Vater, Mutter, Kind sozusagen, da kommt nur noch die Schwiegermutter dann später ins Spiel noch ein bisschen mit rein, aber im Grunde genommen ist das ein Theaterstück und das Besondere liegt aber hier wirklich, und das ist das Tolle, und deswegen läuft er auch auf dem Festival, ist wirklich die Frage, als Mutter sozusagen, naja, wenn ich jetzt rausgekriegt habe, was das Kind möchte und ich dafür aber meine Moral überwinden muss, muss ich natürlich auch ein bisschen gucken. Ich meine, Eltern zu sein, heißt ja im Grunde genommen, Verantwortung zu übernehmen in jeglicher Art und Weise und alles dafür zu tun. Und wenn es jetzt ums Überleben geht, muss man manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Übrigens auch hier wieder wundervoll, weibliche tolle Hauptfigur und der Mann kommt wirklich nichts gegen Rupert Grint. Alter, ich sag mal so, seine letzte Szene im Film ist wundervoll, aber sie spiegelt das Festival sehr gut wieder, dieser Film. Also Trisha Tuttle, ich weiß ja nicht, wie viel sie in die Auswahl mit einbezogen wurde, aber das ist schon ganz deutlich hier auf dem Festival. Aber das finde ich völlig, völlig sympathisch.
Wenn ich jetzt ein bisschen allgemeiner gefragt aus Festival allgemein, ist das so ein Trend, den du bei den Filmen gesehen hast, dass viele politische und vor allem auch weibliche Hauptcharaktere mit drin sind? Ist das so ein Trend, den du auf der Berlinale gesehen hast?
Irgendwie fühlt es sich so an. Also das ist politisch muss es ja immer sein. Also du kannst ja hier schwer einen Film rausbringen, ohne dass der nicht irgendwie eine Daseinsberechtigung auf künstlerischer Ebene hat oder eben auf thematischer Ebene hat. Ich finde es hier nur erstaunlich, mit welch, also es wird viel so auch arabische Länder oder auch Tunesien und Länder so gezeigt, wo ganz viel Frauen gefühlt mehr in den Fokus gerückt worden. Und früher hatte das mehr einen Charme von gewollt. Diesmal ist es irgendwie so, okay, ah klar. Also natürlich ist das immer das Beste, was im Film passieren kann. Ich finde es nur so erstaunlich, deswegen würde ich gerne mal Mäuschen finden, dass das sich wie so einen roten Faden durchs Festival zieht. Ich meine, ich habe kein Problem damit, patriarchale Strukturen im Film aufzubrechen. Das ist auch wichtig. Muss aber gleichzeitig sagen, dass so eine gewisse Ernüchternheit, also ich habe dann noch andere Filme geguckt und auch Filme über Apartheid und etc. Und da muss man auch sagen, wenn das Thema Female Empowerment kommt, oder gestern habe ich in der Retrospektive zwei Filme aus den 90ern gesehen, da war ein Film dabei, Dirty Girls, also unbedingt mal gucken, wer den sehen will, die sagen alles, was Mädels heutzutage auch schon sagen würden, das ist Mitte der 90er, und da frage ich mich, wie kann das sein, das ist ja eins zu eins, wenn man heute Achtklässlerinnen fragen würde, würde die eins zu eins dasselbe sagen, und das ist so erstaunlich, wenn man sich Bilder anguckt, die aus der Vorkriegszeit aussehen, also ich will ja jetzt nicht zu nahe treten, aber mit Handkamera in den 90ern gedreht auf Videokassette, da kannst du dir ja vorstellen, wie das Bildmaterial ist. Und das wirkt wie aus einer anderen Zeit, aber das ist nicht aus einer anderen Zeit, das ist jetzt. Und ich fand das wirklich, und das ist etwas, was mir sehr gefällt bei dem Festival, dass vieles selbstverständlich so dabei kommt und man gar nicht so den erhobenen Zeigefinger hat, sondern einfach sagt, nö, das ist jetzt eine starke weibliche Rolle und gut ist. Und das ist ja das, worauf ich auch abziele. Ich finde, dass ja dass man am Ende des Tages, und das hat ja Quentin Tarantino auch gesagt, geht es ja um einen Actor und nicht um eine Actress. Also es geht ja darum, etwas zu performen, etwas darzustellen, und dass die Filmbranche da wirklich Vorreiter sein kann, einfach zu sagen, ist doch egal, ob das eine Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin oder was auch ich immer ist, sie steht unter einem Zwang und wir mehr die Themen bearbeiten, als Generalkritik oder Ähnliches zu äußern. Und das, finde ich, ist so ein Statement, was die Berlinale meiner Meinung nach so ein bisschen auch in den Filmen uns darbietet.
Jetzt hat sich ja so als Abschlussfrage die Berlinale dieses Jahr als Aufgabe gesetzt, nicht die Stars von heute zu sehen, sondern auch vielleicht die Stars von morgen, die vielleicht jetzt noch nicht an die großen Preise rankommen, so ein bisschen die versteckten Stars und die versteckten Hauptrollen mitzuzeigen. Würdest du sagen, hat das die Berlinale bei den Filmen, die du bislang gesehen hast, gezeigt, so ein bisschen versteckte Stars, so versteckte, vielleicht Schauspieltalente oder versteckte Regisseurtalente dir präsentiert, die du vorher noch nicht gesehen hast? Oder ist das nicht ganz so der Fall? Was ist jetzt so deine Einschätzung jetzt so knapp in der Hälfte des Ganzen?
Ja, also Reinhard und ich, wir sind natürlich nicht so aussagekräftig, weil es ja auch immer so ist, dass wir uns ganz viel mit Filmen beschäftigen. Deswegen kann ich jetzt schwer sagen, sind das jetzt neue oder nicht neue Gesichter. Aber allgemein kann ich sagen, um das auch mal so gegenteilig zu sagen, 80% der Filmemacher kenne ich hier nicht oder 90%. Also das ist wirklich, naja, mal sagen wir mal 80%. Ich stapel mal etwas tief hier am frühen Morgen. Aber es muss man schon ganz klar sagen, dass viele neue Gesichter da sind. Dafür muss ich aber, wenn das, ich weiß nicht, hast du das irgendwo gehört, dass das jemand gesagt hat? Oder ist das eine Interpretation gewesen, dass das Festival das machen möchte?
So wie ich das verstanden habe, waren das die Anforderungen oder die Aufgabe, die sich die Leitung des Festivals selbst gestellt hat, so ein bisschen die Talente von morgen schon heute zu präsentieren.
Also an sich sollte man das gar nicht erst sagen müssen. Das muss man jetzt auch mal ganz klar formulieren. Denn ein Festival ist ein Zeitgeist, was ich ja immer so schön sage. Und das ist wichtig, dass da sowieso die neue Generation ihre Chance kriegt und man nach Innovationen im Filmischen guckt und nicht, hat das jetzt irgendwie eine 50-jährige Frau oder ein 12-jähriger Junge gemacht, den Film. Also ja, es sind viele dabei, wo ich, die ich noch nicht gehört habe und auch in der Vita, aber ich muss auch dazu sagen, Jugend heißt nicht gleich Innovation und ich habe gestern Abend einen gesehen, die Frau, die weint, von einer Regisseurin, die eigentlich schon länger auch im Business ist, aber noch nie so den größeren Film gemacht hat und die hat, und das, ich möchte dieser Frau auch nicht zu nahe treten, aber das ist ein ganz furchtbarer Film und dass der im Wettbewerb läuft, ist einfach schade und hier bei der Person kommt auch aus Deutschland der Film und da weiß ich nicht, ob da nicht ein bisschen Vetternwirtschaft eher als Qualität des Produktes gewesen ist. Deswegen, ja, viele Leute, die da hinkommen und viele Filmschaffende, die auch dort sind, die kennen das nicht. Die kennen nicht die große Filmwelt und das sieht das man auch an den Produkten, dass das eher darum geht, Geschichten eigenständig zu erzählen und deswegen muss so ein Festival wie die Berlinale oder auch Cannes oder egal welches Festival, immer die Verantwortung auch zu übernehmen, nach vorne zu gucken. Und Fortschritt kommt eben meistens aus Generationen, die sich reiben an gesehenen Strukturen und Ähnliches. Deswegen den Fokus extra drauf zu legen, finde ich schön von Frau Tattel, aber es sollte irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit sein.
Das war unsere Einschätzung von der Berlinale für uns. Patrick vor Ort, ich schicke dich schon mal den nächsten Film. Dir noch viel Spaß auf der Berlinale und vielen Dank für den Bericht.
Natürlich. Schöne Sendung noch. Bis dahin.
Das war's. News von der Berlinale. Übrigens morgen bei Chris, nee, am Donnerstag bei Christian im Unterdessen geht es auch nochmal um die Berlinale.
Und das war's auch schon fast wieder mit unserer Sendung hier am Dienstag. Wenn ihr das jetzt wieder in der Wiederholung hört, ist es natürlich jetzt schon fast um 8. Bei uns ist es jetzt schon fast um 11. Wir verabschieden uns. Du hast jetzt noch einen letzten Musiktitel für uns mitgebracht. Und zwar auch mit Filmbezug sogar.
Genau, mit Filmbezug. Und zwar Red Rims, du heißt die Band, mit dem Lied Sparkle aus dem Film Your Name aus 2018 war der.
Wir sagen erstmal einen wunderschönen guten Tag euch noch. Kommt gut durch den Tag, gut in die Nacht und wunderschönen guten Tag noch. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
この世界は僕を飼い鳴らしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう僕だよ